Das Thema des letzten Abends heute heißt 10 Argumente für den Unglauben, Ausrufungszeichen, Fragezeichen. Es gibt viele Fragen, viele Einwände gegen den Glauben. Und viele meinen, sie haben gute Argumente für den Unglauben, dass sie nicht glauben. Und wir wollen uns mit einigen solcher Fragen, mit solchen Argumenten auseinandersetzen und versuchen, darauf eine Antwort zu geben. Natürlich wegen der gebotenen Zeit in aller Kürze. Das müsste man viel, viel ausführlicher tun. Aber wir wollen die häufigsten Fragen einfach hier einmal anschneiden. Das erste Argument, das man gegen den Glauben hört, ist, die Bibel ist doch nur von Menschen geschrieben. Menschen haben nachgedacht und haben die Gedanken ihrer Zeit aufgeschrieben. Die Bibel ist im Weltbild der damaligen Zeit geschrieben und ist gefangen in jene Gedankensysteme, die zu damaliger Zeit gängig waren. Und dann hört man sehr oft, die Bibel ist doch voller Widersprüche. Da sind doch so viele Dinge drin, die sich einander widersprechen. Und weiterhin hört man das Argument, die Bibel ist doch wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Diese Argumente hören wir hier und da immer wieder. Und ich möchte einfach in einigen Punkten einmal darauf Antwort geben. Ich habe die Erfahrung gemacht, die Bibel ist das Buch, das uns grundlegende Antworten gibt. Wir könnten alle Bücher dieser Welt lesen und wir würden feststellen, die Bibel ist von völlig anderer Art. Wenn man einen Roman liest, kann man ihn einmal lesen. Wenn er sehr gut war, kann man ihn vielleicht zweimal lesen, aber dann kennt man den Inhalt und es ist alles vorbei, es ist nicht mehr interessant. Bei der Bibel völlig anders. Wenn wir einmal das Johannesevangelium lesen, wenn wir damit anfangen würden, würden wir von Anfang an gleich sehr viel verstehen. Wenn wir das Johannesevangelium ein zweites Mal lesen, wird es noch viel spannender. Und wir stellen fest, welch eine Tiefe an Gedanken darin enthalten ist. Und lesen wir das Johannesevangelium ein drittes Mal, dann staunen wir über jene Gedanken, die wir beim ersten Mal völlig überlesen haben und merken, was uns dort alles mitgeteilt wird. Und wenn wir es 10-mal lesen und 100-mal lesen würden, würden wir immer noch nicht mit dem Inhalt zu Ende sein. Ein deutlicher Hinweis darauf, dieses Buch ist niemals von Menschen erdacht worden. Gott hat Menschen benutzt, die den Inhalt niedergeschrieben haben, aber die Botschaft selbst, der Inhalt, kann nur von Gott sein. Das ist meine ganz klare Erkenntnis nach vielen Jahren Beschäftigung mit der Bibel. Die Bibel ist auch das einzige Buch der Weltgeschichte, das uns eine klare und eindeutige Antwort gibt, eine wirklich verbindliche Antwort, woher wir kommen. Und zwar eine so verbindliche Antwort, dass wir sie auch heute im 20. Jahrhundert wissenschaftlich akzeptieren können. Die Bibel sagt uns nämlich, dass am Anfang ein Schöpfer da war, der das gemacht hat, der das ausgedacht hat. Wir wissen heute aus der Sicht der Informationstheorie, dass Information niemals von alleine entstehen kann. Information ist eine geistige Größe. Darum scheiden alle materiellen Prozesse für die Entstehung des Lebens aus, weil Information in der Materie nicht entstehen kann. Es bedarf eines Schöpfers. Und das zeigen uns grundlegende Sätze der Informationstheorie heute an. Die Bibel befriedigt eine solche Aussage, die von der Informationstheorie gefordert wird. Die Bibel gibt uns Antwort auf viele Fragen, die wir sonst haben. Ja, es gibt keine Alternative zur Bibel, wo wir die Antworten wirklich in der Weise so klar finden. Die Bibel gibt uns die Antwort, woher wir kommen, aber auch wohin wir gehen. Nur dort finden wir die verbindliche Antwort darauf. Die Bibel beantwortet uns weiterhin Fragen, die uns im Leben begegnen, wo wir darüber nachgedacht haben und sagen, was ist eigentlich die Lösung dafür? Ich will das einmal an einem Beispiel deutlich machen. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen in der Zeitschrift Natur. Da schrieb ein Wissenschaftler einen Artikel mit der Überschrift Privileg der Tiere, Geburt ohne Leid. Und dann schreibt dieser Autor, wie das mit der Geburt geht. Da untersucht er einmal die Giraffe und er sagt, das neugeborene Giraffenkalb fällt aus über 2 Meter Höhe. Trotzdem verläuft die Geburt meist völlig undramatisch, voller Ruhe und Gelassenheit. Dann kommt er zum Gnu und er schreibt, die hochträchtige Gnu-Kuh zieht mit ihrer Herde weiter. Erst unmittelbar zu Beginn der Geburt sondert sich etwas ab. Sie gebiert das große, sehr weit entwickelte Junge ohne Hast und Klagen, leckt es trocken, massiert es und hilft dem starksigen Kalb, wenn nötig, auf die Beine. Den Rest besorgt das Neugeborene selbst. Der eigentliche Geburtsvorgang dauert nur ein paar Minuten. Doch auch diese Zeitspanne kann zu lang sein, wenn Gefahr droht. Dann unterbricht das Gnu einfach und läuft weiter, bis das schon herausschauende Kalb an sicherer Stelle gesetzt werden kann. Hochinteressant, wie das geht. Und dann kommt er auf Seelöwen zu sprechen und da schreibt der Autor, auf der anderen Seite des Erdballs wälzen sich in den Wochen vor Weihnachten die sonst so schlanken Weibchen der Seelöwen von Galapagos mit unförmig aufgeschwollenen Körpern über die Lavaklippen an den Stränden und erwarten ihre Niederkunft. Auch bei den Seelöwen verläuft die Geburt schnell. Erwartungsgemäß schnell, möchte man meinen, denn der perfekt stromlinienförmige Körper hat keine Mühe, die Enge des Geburtskanals zu überwinden. Sekunden reichen, um den Vorgang präzise ablaufen zu lassen. Sekunden einer glücklichen Geburt, die nichts von Schmerz und Mühsal erkennen lässt. Er stellt dann fest, wie es bei anderen Tieren ist und sagt, wo immer wir die Geburt der Säugetiere beobachten, verläuft sie anscheinend reichlich mühelos, den Anforderungen der Lebensweise entsprechend und in den vielfältigsten Erscheinungsformen. Und dann wird es spannend, er kommt zum Menschen. Und er sagt, nur der Mensch passt nirgends hinein. Ein Kind pro Geburt ist die Regel, und dieses wird unter Schmerzen geboren. Schlimmer noch, ohne Hilfe ist die gebärende Frau so gut wie hilflos, zumal wenn es sich um die Erstgeburt handelt. Und er zeigt dann, dass es bei Naturvölkern genauso ist, es ist also kein Unterschied. Und dann sucht er nach einer Antwort und er sagt, warum tut sich ausgerechnet der Mensch so schwer, auf die Welt zu kommen? Dieses Spitzenprodukt der Evolution, das sich selbst als Krone der Schöpfung fühlt, macht den Eindruck, als ob bei seiner Stammesgeschichte etwas Wichtiges schiefgelaufen sei. Zu dieser Ansicht muss man kommen, wenn man die höheren Säugetiere vergleichend betrachtet. In dieser Folgerung steckt eine Unlogik drin. Wenn das wirklich so wäre, dass wir Produkte der Evolution wären und das alles fortlaufend geschieht, dann müsste auch die Geburt beim Menschen genauso reibungslos ablaufen. Aber er merkt, hier ist ein Bruch drin, hier ist ein Unterschied und er findet keine Lösung darin. Und kein Wissenschaftler kann die Antwort geben. Nicht der beste Gynäkologe unserer Tage, kein Biologe, kein Zoologe, keiner kann uns diese Frage beantworten. Die Antwort darauf, warum das so ist, finden wir einzig und allein in der Bibel. Und die Bibel sagt uns, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde schuf er ihn, es war alles sehr gut. Und daraus können wir auch folgern, dass die Geburt beim Menschen sehr reibungslos verlaufen wäre. Überhaupt keine Probleme. Gott hatte alles bestens durchdacht. Aber es kam etwas dazwischen. Der Mensch entfernte sich von Gott. Es kam zum Sündenfall, jenem einschneidenden und gravierenden Ereignis in der Weltgeschichte, das wir von der Bedeutung her gar nicht hoch genug oder auch tief genug einschätzen können. Der Sündenfall hat diese Welt radikal verändert. Eine Folge des Sündenfalls ist zum Beispiel, dass die Frau unter Schmerzen Kinder gebären wird. So wie es heißt, als Folge der Sünde in 1. Mose 3, Vers 16, ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst, du sollst mit Schmerzen Kinder gebären. Der Sündenfall hat weitere sehr tiefgreifende Folgen gehabt. Eine weitere Folge des Sündenfalls ist es, dass wir in dieser Welt es zu tun haben mit vielen Krankheiten, mit vielen Nöten. Alles das sind Folgen des Sündenfalls. Ja, und letztlich der Tod ist auch eine Folge des Sündenfalls. Ohne den Sündenfall gäbe es den Tod nicht. Der Tod ist die Folge des Sündenfalls. Und die Bibel sagt uns, auf den biologischen Tod, wo wir alle hindurch müssen, folgt automatisch der ewige Tod, die ewige Verlorenheit, wenn wir in dieser Todeslinie bleiben. Aber es ist gute Botschaft für uns da, wir können aus der Todeslinie herauskommen, wenn wir es wirklich wollen. Wir haben die freie Entscheidung, aus der Todeslinie auszusteigen und in die Lebenslinie hineinzukommen. Darum machen wir diese Veranstaltungen, weil wir dazu einladen, damit wir Gewissheit haben, wohin wir gehen. Die Bibel gibt uns die echte Antwort, woher wir kommen und wohin wir gehen. Und wer die Bibel einmal prüfen will, der darf es gerne tun. Gott hat gesagt, wir sollen ihn darin prüfen, in dem, was er sagt. Wir dürfen das Experiment selbst ausführen. Ich möchte ein Beispiel einmal nennen für ein Experiment. In Josua 1, Vers 8 lesen wir das Wort, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tuest alle Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Wir sehen, das ist eine Experimentbeschreibung. Das sage ich einmal heute für die Physiker unter uns. Ein Experiment wird beschrieben. Wir sollen es kennenlernen. Dadurch dass wir das Buch Gottes lesen, nämlich die Bibel. Dann sollen wir den zweiten Schritt tun, das Experiment wirklich ausführen. Und drittens werden wir die experimentellen Daten gewinnen. Nämlich, dass beim Tun, beim Umsetzen dieses Wortes Gottes Segen entsteht. Diejenigen, die in den vergangenen Tagen sich zugewandt haben zu Jesus Christus, haben das einzig und allein darauf getan, weil das Wort es dort sagt und diese Gewissheit des ewigen Lebens gibt. Aus der Aussprache ist niemand rausgegangen in den vergangenen Tagen, der es gesucht hat und der den Herrn Jesus nicht gefunden hätte. Alle haben die Gewissheit des ewigen Lebens erhalten. Warum? Weil Gott dieses Experiment uns angeboten hat und er hat sich dazu gestellt und es wird jeder finden. Es ist nicht ein einziger in dieser Halle heute Abend, der Gott wirklich von ganzem Herzen sucht und der ihn nicht finden würde. Das gibt es nicht. Jeder, wirklich jeder, der den lebendigen Gott sucht, wird ihn heute finden. Das ist eine Garantieerklärung, die Gott selbst gegeben hat. Was müssen wir also tun? Uns nur auf die Suche machen. Kommen und die Botschaft annehmen und wir werden es erfahren. Ich komme zum zweiten Argument für den Unglauben. Der Mensch stammt vom Affen ab. Also wie oft ich das gehört habe, ich habe das nicht mitgezählt, obwohl ich Zahlen liebe. Also das ist so oft gesagt worden. Wir stammen doch aus einem sehr langen Prozess der Evolution. Es ist kein Unterschied zwischen Mensch und Tier. Auch sowas habe ich immer wieder gehört. Da sollte man einmal genau hinschauen, wie groß der Unterschied ist. Gott hat uns in der Schöpfungsordnung in besonderer Weise ausgezeichnet und vom Tier deutlich abgehoben. Nur der Mensch verfügt über eine artikulierbare Sprache, um jeden beliebigen Gedanken ausdrücken zu können. Das kann nur der Mensch. Wir haben die Gabe der Sprache. Wir können lachen, wir können weinen, wir können beten. Diese Fähigkeit hat nur der Mensch. Wir haben ein Gewissen und wir haben die Fähigkeit zum Denken. Ja, wir können schreiben, wir können Informationen festhalten, das kann das klügste Tier nicht. Wir sind in besonderer Weise ausgezeichnet von dem Schöpfer als Mensch. Wir haben das Bedürfnis nach kausaler Welterklärung. Wir haben alle die Frage, wo kommt die Welt her, wohin geht diese Welt und was wird mit unserem Leben sein? Diese Fragen schleppen wir alle mit uns rum und wir brauchen eine verbindliche Antwort. Wenn wir wirklich als Mensch echt leben und unser Menschsein wirklich ausleben, dann haben wir diese Fragen. Wir suchen die Antworten. Und es ist einer da, der gibt uns die Antworten. Es ist der lebendige Gott. Und er gibt uns verbindliche Antworten, weil er uns von ganzem Herzen lieb hat. Er meint uns ganz persönlich und ruft uns darum ganz persönlich. Niemand von uns stammt vom Affen ab und niemand kommt hier aus dem Tierreich. Wir stammen aus der Schöpferhand des lebendigen Gottes, der uns gewollt hat. Wir sind von Gott gewollte und geliebte Wesen. Da hat mal jemand ein interessantes Gedicht geschrieben und das möchte ich einfach hier einmal weitergeben. Und zwar, drei Affen saßen im Kokosnussbaum, wo öfter zusammen sie kommen. Da lausen sie sich und erzählen dabei, was sie erlebt und vernommen. Der eine sagt, was ich heute gehört, das macht mir heftig zu schaffen. Es gibt nämlich Menschen, die sagen ganz frei, sie stammen ab von uns Affen. Nein, so eine Schande für unser Geschlecht. Es will mir den Schlaf noch rauben. Die anderen sagen, das kann doch nicht sein. Kein Affe würde das glauben. Sieh dir das Treiben der Menschen doch an, besonders der weißen Rassen. Wer hat denn von Affen jemals gehört, dass einer sein Weib hat verlassen? Auch gab es noch nie eine Affenfrau, die ihre Kinder ließ laufen, damit sie Geld sich verdienen kann, um unnützes Zeug sich zu kaufen. Und trotz ihres vielen Reichtums und Geld reicht ihnen kaum noch zu Kleidern, die Röcke so kurz und die Hosen so eng, als fehlt es am Stoff und am Schneidern. Auch gibt's keine Affen, die so wie der Mensch rauchen und sich betrinken, die in Maschinen fahren umher mit Rattern und Duffen und Stinken. Entrüstet hoben die Affen das Haupt und rückten näher zusammen. Nein, wenn auch der Mensch gescheit zu sein glaubt, von uns kann er nicht abstammen. Hier hat einer die Sache mal etwas auf die Spitze gebracht, aber wir merken, wie die Sache wirklich hier gemeint ist. Wir Menschen sind direkt aus der Schöpferhand Gottes gekommen. Das adelt uns, das zeichnet uns in besonderer Weise aus. Der Schöpfer hat sich in mannigfacher Weise gezeigt in den Werken der Schöpfung. Es ist mir immer wieder ein Anliegen, von der Schöpfung her zu zeigen, dass ein Schöpfer ist, weil wir es alle wahrnehmen können. Dieser Schöpfer hat eine so ungeheuer große Vielfalt hineingelegt in seine Schöpfung. Wir kennen 300.000 verschiedene Pflanzenarten und über 1 Million Tierarten. Allein im Bereich der Säugetiere haben wir eine so große Spanne, dass wir es uns kaum vorstellen können. Das größte Landsäugetier, der Elefant, wiegt 6,5 Tonnen. Und das kleinste Säugetier, das ist die Etrusker-Spitzmaus. Sie wiegt nur 1,5 Gramm. Davon könnten wir 10 Stück in einen Briefumschlag reintun und mit der Bundespost ganz normal versenden, ohne Strafporto zahlen zu müssen. Wir müssten nur aufpassen beim Stempeln, dass die Maus, dass nicht irgendeine der 10 Mäuse da den Stempel auf den Kopf bekommt. Aber wir sehen, Gott schafft in seinem Reichtum, in seiner Fülle, in seinem Gedankenreichtum, dass wir aus dem Staunen nicht rauskommen. Und bei diesen 1,5 Gramm Maus ist alles dran, was eine Maus benötigt als Säugetier. Alles, ohne Ausnahme. Das schafft der Schöpfer. Sowas kann doch kein Mensch nachbauen, kein Ingenieur, kein Physiker, kein Biologe. Unmöglich. Es ist nur möglich, dass es aus der Hand des Schöpfers kommt. Leben ist überall, in den Wüsten, ja in den Arktiszonen. Und wo es kalt ist im Wasser, da hat Gott den Fischen ein Frostschutzmittel hineingetan in das Blut, das ist durchsichtig, das Blut friert nicht, die können also bei größter Kälte dort ohne weiteres leben. Gott hat vorgesorgt für alle Dinge. Und wenn wir einmal genau überlegen, wie viel Leben existiert unter einem Quadratmeter Ackerboden, wir kommen aus dem Staunen nicht heraus. Ich will das einmal zahlenmäßig hier uns nennen. Da gibt es 1 Billiarde Bakterien. Bis zu 10 Milliarden Strahlenpilze, 23.000 Springschwänze, 18.000 Milben, 800 Käfer und Käferlarven, 550 Tausendfüßler, 320 Ameisen, 300 Asseln, 240 Fliegenlarven, 230 Spinnen und mindestens 108 Regenwürmer. Alles unter einem Quadratmeter Ackerboden. Gott liebt die Vielfalt. Und Gott liebt es, dass überall Leben existiert. Es hat mal jemand festgestellt, dass in 1 Kubikmeter Meereswasser in den Ozeanen mehr Lebewesen existieren, als die gesamte Erde an Weltbevölkerung hat. Also über 5 Milliarden Lebewesen befinden sich in 1 einzigen Kubikmeter Meerwasser. Ist das nicht erstaunlich? Unser Schöpfer liebt es, dass Leben überall ist. Wie viel mehr liebt es dieser Schöpfer, dass wir das Leben haben, das ewige Leben, dass wir nicht zugrunde gehen im ewigen Tod. Das will Gott nicht. Gott möchte uns erretten, er möchte uns rausrufen, weil er selbst das Leben ist. Denn der Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und genau müsste man wörtlich übersetzen, ich bin die Auferstehung und das ewige Leben. Und dieses ewige Leben kannst du haben, wenn du heute Jesus Christus annimmst. Nutze diese Chance am letzten Abend dieser Veranstaltungsreihe, dass du auf die Seite kommst des Herrn Jesus, dass du gerettet wirst. Wirf alle deine Theologien und Philosophien und Ideologien und alles, was du hast, heute über Bord und komme ganz zum Herrn Jesus, mit ganzer Kraft, mit ganzer Entscheidung. Und du gehst heute nach Hause als ein Erretteter, der den Herrn Jesus gefunden hat, und der ewiges Leben hat. Das ist deine Berufung. So hat dich Gott geschaffen, dass du an diesen Ort der Ewigkeit kommst und dass du Ewigkeit im Himmel hast. Ich komme zum nächsten Einwand, was ich auch sehr oft gehört habe. es gibt ja so viele Religionen. Ist da nicht irgendeine dabei, die richtig ist? Oder mehrere? Die Leute glauben doch ganz ernsthaft daran. Und wenn sie es ehrlich betreiben, nun, das wird Gott doch anerkennen. Und dann werden sie doch auch in den Himmel kommen. Wir müssen bedenken, dass vor Gott die gesamte Menschheit vom Sündenfall herkommt. Der Sündenfall ist gravierend und tief. Wir befinden uns von Natur aus alle auf der breiten Straße. Alle unsere Ideologien sind angesiedelt auf der breiten Straße. Alle unsere Religionen sind angesiedelt auf der breiten Straße. Und sie führen, wie es der Jesus sagt, alle geradlinig in die Verdammnis, ohne Ausnahme. Und wenn jemand das nicht fassen kann, diesen Gedanken, dass die Religionen kein Weg zu Gott sind, der kann es ablesen am Kreuz von Golgatha. Nirgendwo kann ich das deutlicher begreifen als dort. Da ist mir das deutlich geworden, dass es nur den einen Weg des Kreuzes gibt. Wenn Gott seinen einzigen Sohn hat, den er liebt, wirklich liebt, das hat Gott uns gesagt, er liebt seinen Sohn Jesus Christus. Und es gibt nur eine einzige Chance im gesamten Universum, im gesamten Himmel, um uns Menschen zu erretten. Das ist der eine Weg, dass dieser Sohn Gottes aus dem Himmel kommt, den Himmel die Herrlichkeit verlässt, auf diese Erde kommt, ans Kreuz geht, sein eigenes Blut dort lässt. Das wäre der Preis, der uns retten würde. Und staunen wir darüber, dieser Jesus Christus hat das wirklich getan. Er hat gesagt, ich liebe die Menschen, ich gehe zu ihnen hin und werde die Sünde tilgen, koste es, was es wolle. Der Preis ist bezahlt. Ein sehr, sehr hoher Preis. Und darum darfst du frei ausgehen. Aber darum rettet auch keine andere Religion. Nichts rettet uns. Denn wenn uns irgendeine Religion retten könnte, dann hätte der Jesus gesagt, Leute, geht doch alle nach Afrika in irgendeinem Stamm, da gibt es eine prima Religion. Wenn ihr die annehmen werdet, werdet ihr gerettet sein. Das geht auch. Dann hätte doch der Sohn Gottes nicht sterben müssen. Wir sehen an dem Preis, der bezahlt ist für die Sünde, dass es nur diesen einen Weg gibt. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das macht es mir sehr einfach in der Verkündigung. Ich brauche nur diesen einen Weg, der wirklich zum Leben führt und der uns von Gott selbst angeboten ist, nur weiterzugeben. Und sagen, so hat es Gott gesagt, so sollen wir es tun und so kommen wir zur Gewissheit des ewigen Lebens. Also eine ganz einfache Sache. Für Gott war das nicht einfach. Für ihn war das eine große Sache. Wir haben ihm Mühe gemacht mit unseren Sünden, heißt es im Alten Testament. Er hat sehr viel für uns getan. Wenn wir allerdings an einem solchen Angebot vorübergehen, dann ist uns nicht zu helfen. Das sagt die Bibel auch. Dann ist kein Heil mehr für uns da. Das ist die letzte Sache, die Gott uns sagt. Er ruft uns in aller Liebe, in aller Barmherzigkeit. Aber wenn wir ausschlagen, das dürfen wir in aller Freiheit tun, dann werden wir in der Verlorenheit bleiben. Manche Menschen machen sich eine eigene Religion und im Erfinden von Religionen sind die Menschen sehr groß. Ich war vor einiger Zeit einmal in Bayreuth und dort gibt es das Richard-Wagner-Museum. Man hat mir gesagt, das müsste man unbedingt gesehen haben. Ich bin dort auch durchgegangen und dort war ein Buch aufgeschlagen und als ich das las, habe ich das sofort abgeschrieben, was dort stand. Warum? Weil dieser Mann eine eigene Religion entwickelt hatte und dieser Religion will ich einmal deutlich machen, was er sagt, damit wir lernen, uns nicht eine eigene Religion zu machen, sondern wirklich uns nur zu Jesus Christus hinzukehren. Und er hat als Sterbender geschrieben, also kurz vor seinem Tod, hören wir einmal hin, was dieser Mann geglaubt hat. Ich glaube an Gott, an Mozart und Beethoven. In gleicher Weise an ihre Jünger und Apostel. Ich glaube an den Heiligen Geist und an die Wahrheit der einen unteilbaren Kunst. Ich glaube, dass diese Kunst von Gott ausgeht und in den Herzen aller erleuchteten Menschen lebt. Ich glaube, dass wer nur einmal in den erhabenen Genüssen dieser hohen Kunst schwelgte, für ewig ihr ergeben sein muss und sie nie verleugnen kann. Ich glaube, dass alle durch diese Kunst selig werden und dass es daher jedem erlaubt sei, für sie Hungers zu sterben. Ich glaube, dass ich durch den Tod hoch beglückt sein werde. Ich glaube, dass ich auf Erden ein dissonierender Akkord war, der sogleich durch den Tod herrlich und rein aufgelöst werden wird. Ich glaube an ein jüngstes Gericht, das alle diejenigen furchtbar verdammen wird, die es wagten, in dieser Welt Wucher mit der hohen, keuschen Kunst zu treiben, die sie schändeten und entehrten aus Schlechtigkeit des Herzens und schnöder Gier nach Sinneslust. Ich glaube, dass diese verurteilt sein werden, in Ewigkeit ihre Musik zu hören. Ich glaube, dass dagegen die treuen Jünger der hohen Kunst in einem himmlischen Gewebe von sonnendurchstrahlten, duftenden Wolkenklängen verklärt und mit dem göttlichen Quell aller Harmonie in Ewigkeit vereint sein werden. Und dann kommt ein Amen dahinter. Ist das nicht furchtbar, so eine Religion zu machen? Das ist eine eigene Religion. Hier haben wir ein Beispiel dafür, wo sogar die Vokabeln vorkommen, Gott und auch Heiliger Geist und auch das Wort Amen hier auftaucht. Das hat einen frommen Anstrich. Wir können mit Frömmigkeit verloren gehen. Das möchte ich hier deutlich sagen, mit eigener Frömmigkeit. Die eigene Frömmigkeit bringt uns letztlich in die Hölle. So wie dieser Mann hier schreibt, er glaubt, dass er durch die Kunst selig werden kann. Die Bibel sagt, es gibt nur einen einzigen Weg, um selig zu werden, nämlich durch den Herrn Jesus. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das ist ganz klar bezeugt. Das sagt uns Gott, dass wir nicht auf irgendwelche anderen Ideen kommen, wie wir versuchen wollen, in das Himmelreich zu kommen. Alle unsere Versuche werden fehlschlagen. Wir werden uns nicht in der Ewigkeit am großen Fest der Ewigkeit wiedersehen, wenn wir einen eigenen Weg versuchen ohne Jesus Christus. Das Evangelium von Jesus Christus ist keine Religion und darf auch nicht mit Religion verwechselt werden. Nur beim Evangelium von Jesus Christus war einer da, der in den Tod gegangen ist für die Sünde, und dieses Opfer wurde von Gott beglaubigt und anerkannt durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das gibt es nirgendwo. Es ist das einzig bleibend leere Grab, nämlich das Grab Jesu Christi.